Ja, aber das ist wie auch gewisse Führungskräfte, die schon ein bisschen älter sind, die überfordert sind mit der Beamer-Fernbedienung im Meetingraum. Man muss sich halt mal damit befassen und man kann sich da auch mal einlesen und man muss halt mal zuhören, wenn einem die Fernbedienung jemand erklärt.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Antonia Götsch und das ist Wegen guter Führung, der ehrliche Führungspodcast vom Harvard Business Manager. Und mal ganz ehrlich, inzwischen bin ich ja auch ein paar Jährchen weg von Menschen, die gerade ihren ersten Job anfangen. Ich bekomme auch immer einen kleinen Schreck, wenn ich feststelle, dass jemand im Jahr 2000 und danach geboren ist und ich dann merke, dass diese Person ja längst erwachsen ist. Ich weiß nicht, wem es von euch noch so geht. Wie gewinne ich die Gen Z für mein Team? Wie halte ich junge Mitarbeitende bei der Stange? Was motiviert diese Generation und was nervt die? Darüber spreche ich heute mit Nils Feigenwinder. Er ist 22 Jahre alt und hat schon eine längere Karriere hinter sich als manche mit 44. Nils war Fernsehmoderator, Zeitungsgründer und inzwischen ist er CEO von Bling, einem Fintech, das er selbst gegründet hat. Was er da so macht? Bling hat unter anderem eine Taschengeldkarte für Kinder entwickelt, mit der sie durch eigene Erfahrung lernen, sich ihr Geld gut einzuteilen. Die meisten Entwicklerinnen und Entwickler in Nils' Team sind jünger als 30. Was können wir uns also von ihm abgucken? Was wollen die jungen Leute? Im Interview hat er ziemlich konkrete Tipps gegeben, die auch in einem ganz klassischen Unternehmen funktionieren. Ja, Nils, herzlich willkommen und schön, dass du mich hier in Hamburg besuchst.
Vielen Dank für die Einladung.
Kannst du mir aus dem Kopf sagen, wie der Altersdurchschnitt in deinem Team ist?
Ja, der ist etwa bei 26, 25. Er steigt aber. Ne?
Warum steigt er?
Ja, ich glaube, das ist ganz normal, wenn man ein Startup gründet, dann gründet man das ja häufig auch mit Menschen so um sich selbst herum. Und das sind häufig auch noch Jüngere, die danach noch nicht so wirklich, ich sage jetzt mal, die klassischen Berufe schon haben. Das sind sehr viele Hands-on-Leute, auch frisch vom Studium. Und jetzt, je größer wir natürlich werden, desto mehr auch, ich sage mal, ältere und seniorige Personen kommen ins Team.
Wie viele Mitarbeiter hast du jetzt im Team?
Das hat sich jetzt mehr als verdreifacht über das letzte Jahr. Wir vor einem Jahr waren nur noch 10 Personen, heute sind wir schon 30.
Jetzt ist ja mal die erste Frage vielleicht, weil wir ja darüber sprechen, wie ich junge Talente gewinne, wie ich die Gen Z ansprechen kann. Wie kann ich denn meine nächste Ausschreibung so formulieren, dass sich möglichst viele junge Menschen bewerben?
Ich glaube, das Wichtige ist mal, und das unterschätzt man so ein bisschen, dass es gar nicht so wichtig ist, wie ich ausschreibe, sondern was ich eigentlich habe. Ich glaube, zuerst, bevor dass man was ausschreibt, sollte man mal schauen, dass man einen Gen Z-kompatiblen Arbeitsplatz hat. Und der beginnt häufig damit, dass man nicht der erste Gen Z ist im Team, der danach die ganze Zeit als Gen Z bezeichnet wird. Das heißt, würde ich jetzt nicht einen Stelleninserat machen, wo es heißt, wir suchen einen Gen Z, damit wir jetzt auch jung und cool werden und da nochmals einen anderen Gedankenpunkt reinbringen. Nee, ich würde schauen, dass ich da eine Atmosphäre schaffe und über die reden wir jetzt sicher auch noch ein bisschen, wo sich andere Gen Z auch wohlfühlen, wo man sich auch gerne verwirklicht. Nee, wir suchen einen Gen Z für unser sehr un-Gen-Z-haften Arbeitsplatz, sondern die Person muss sich auch ein Stück weit wohlfühlen. Und die möchte eigentlich auch ein Stück weit wahrscheinlich nicht die erste Gen Z-Person sein. Und wenn, dann braucht es viel Überzeugungskraft. Ja. Es geht wirklich darum, dass der Arbeitgeber sich auch selbst fragt, ist dieses Arbeitsumfeld kompatibel? Und dann ist der Stelleninserat die Kür. Ne? Und am Ende des Tages haben Gen Zs auch ein wahnsinnig großes Netzwerk. Also wir haben ganz viele Gen Zs, die anderen Gen Zs von uns erzählt haben und dann kamen die darüber zu uns. Das darf man auch nicht unterschätzen. Die sind einfach nochmals viel, viel besser vernetzt untereinander.
Ich meine, du sagst, die erwarten einen ganz anderen Arbeitsplatz. Ich glaube, das ist ja auch das immer, was so am meisten zu Konflikten zwischen den Generationen führt und auch sehr thematisiert wird. Die wollen immer nur Sabbatical, die wollen immer nur Workation. Was ist denn das, was ihr im Unternehmen wirklich bietet und was bietest du vielleicht auch bewusst nicht?
Ich glaube, da muss man unterscheiden. Natürlich erwarten sie einen Arbeitsplatz, wo man sich wohlfühlt. Und das beginnt mit der Diversity. Ne? Und da geht es eben auch darum, dass Gen Zs und jüngere Generationen vertreten sind auch in Entscheidungsprozessen, dass die so aufgegleist sind, dass man die auch nachvollziehen kann und dass die auch ein Stück weit zeitgemäß sind. Da geht es aber jetzt weniger um diese, ich sage mal, klassischen Checkboxen, 4-Tage-Woche und Co., sondern es geht darum, selbst eine Identifizierung hinzubekommen mit dem Arbeitgeber, wo ich arbeite, weil am Ende des Tages die Gen Zs, die wir im Team haben, die können überall arbeiten, wo sie wollen, die müssen nicht bei Bling arbeiten, die finden jederzeit einen neuen Job. Die sind hier, weil sie sich mit der Mission identifizieren können, weil sie sich wohlfühlen und weil wir ihnen eine Wachstumskurve bieten, die sie sonst so nicht finden.
Die Kollegen hier bei uns aus der IT-Abteilung haben mir mal erzählt, und das fand ich krass, die haben gesagt, wir brauchen viel schneller Prozesse, weil Bewerberinnen und Bewerber in unserem Feld sind nach 24 Stunden vom Markt. Also wenn ich dir nicht sofort eine Zusage gebe, morgen sind die weg. Ist das eine Erfahrung, die du auch machst?
Wir sind immer die Schnellsten.
Also das ist zumindest wie schnell sagt ihr, wie macht ihr das?
Wir sind schon so nach einer halben Stunde nach Bewerbungsgespräch bekommst du ein Angebot.
Wahnsinn.
Ja, das ist schon. Das ist alles sehr standardisiert. Wenn wir überzeugt sind von einem Kandidaten, von einer Kandidatin, dann geht's richtig, richtig schnell. Es gab auch so schon, dass wir eine Person kennengelernt haben. Wir machen immer zuerst einen Culture Call, da lerne ich die Person häufig kennen. Da fand ich die so gut. Eine Stunde später hatte sie schon einen Termin mit einem anderen Videocall mit meinem Co-Founder Leon, der danach nochmal die technische Expertise geprüft hat. Am nächsten Tag war die Person im Büro und ich glaube, am übernächsten Tag war der Arbeitsvertrag unterzeichnet.
Und ist das so ein typischer Prozess bei euch, dass ihr mehrere Calls mit Bewerberinnen und Bewerbern macht?
Wir haben einen sehr klaren Bewerbungsprozess, der auch häufig jeweils die Teams einbezieht. Das heißt, wir nehmen die Leute auch an Bord, die dann später mit der Person zusammenarbeiten werden. Dafür haben wir ihn standardisiert. Zuerst gibt es einen 30-Minuten Culture Call, dann gibt es normalerweise eine Case Study, die man auch vor Ort bei uns im Büro präsentiert, die Kolleginnen und Kollegen kennenlernt. Danach gibt es die Entscheidung und das Angebot.
Und eine Case Study ist sowas, was die Bewerbenden dann ausarbeiten? Oder
ja, genau. Das bereiten sie zu Hause vor und stellen die dann persönlich vor. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel als Designerin, als Designer bewerbe, dann ist es häufig so eine Design-Challenge, wo ich etwas designe natürlich und dann stelle ich das vor. Gerade dieser Office-Besuch ist uns aber sehr wichtig. Wir sind ja keine Remote-Company, sondern wir setzen auf ein hybrides Modell. Wir sind sehr stolz auf unser Büro. Haben wir auch schon mehrmals gewechselt und haben da auch viel investiert, weil wir glauben, dort entsteht Kreativität. Und von dem her, wir wollen die Leute auch bei uns im Büro haben, auch beim Bewerbungsprozess, so dass sie wirklich das spüren, weil ich bin ein sehr, sehr großer Fan von einem authentischen Bewerbungsprozess. Mit einem guten Recruiter, mit einer guten Recruiterin kannst du theoretisch alles verkaufen und dann kommst du an und dann merkst du, wie das Unternehmen wirklich ist. Und das möchten wir nicht. Wir wollen, dass du auch wirklich da reinkommst, die Leute begrüßen dich, du bekommst direkt den Spirit und du verstehst, ist es der Vibe, der zu mir passt, ja oder nein.
Also ich will nochmal auf diesen Punkt, weil ich finde, das deutet sich eben schon an, dass du ja auch sehr selbstbewusst sagst, wir sind keine Remote Company, wir sind eine Hybrid Company. Das ist aber ja was, also mein Eindruck ist, viele Führungskräfte fühlen sich überfordert von den Erwartungen der Gen Z. Also ich glaube, dass das so ein großes Thema ist. Wie soll ich denn damit jetzt umgehen, wenn einer zu mir kommt und sagt, ich möchte aber in einem Jahr Sabbatical machen oder ich möchte remote arbeiten?
Ja, aber das ist wie auch gewisse Führungskräfte, die schon ein bisschen älter sind, die überfordert sind mit der Beamer-Fernbedienung im Meetingraum. Man muss sich halt mal damit befassen und man kann sich da auch mal einlesen und man muss halt mal zuhören, wenn einem die Fernbedienung jemand erklärt. Also ich glaube, schlussendlich geht es da auch einfach häufig um eine gewisse Ignoranz. Und wenn man da spricht, dann merkt man das dann auch relativ schnell, was da die Wünsche sind und wo der Fokus liegt. Und der Fokus ist häufig gar nicht dort, eben wie gesagt, bei diesen Checkboxen, 4 Tage Woche. Es geht darum, dass Entscheidungen begründet sind, nachvollziehbar sind, offene Kommunikation, Einbezug und ein Stück weit eine moderne Arbeitsweise und natürlich eine Flexibilität.
Also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut in der Forsa-Studie. Ich meine, so eine Studie ist natürlich immer, da werden auch Checkboxen abgefragt und da waren die häufigsten Dinge 4 Tage Woche. Macht ihr das oder macht ihr das nicht?
Wir haben keine 4 Tage Woche. Nee, das können wir uns gar nicht leisten. Also ich sage mal so, wir sind ein Startup mitten in der Wachstumsphase und wir brauchen Leute, Talente, die Vollgas geben möchten. Und das ist auch die Erwartungslage. Und da zeigen wir uns dann sehr erkenntlich auch mit dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm für diese zusätzliche Arbeit. Aber da brauchen wir die 5 Tage pro Woche schon.
Und wie sieht's aus mit Sabbatical und Homeoffice?
Homeoffice, wir sind sehr hybrid. Alle unsere Angestellten, alle unsere Teammitglieder sind aus Berlin. Wir haben ein Büro mitten im Herzen von Berlin am Rosenthaler Platz. Und es liegt an den Kolleginnen und Kollegen, ins Büro zu kommen oder nicht. Das sprechen sie mit ihren jeweiligen Teamleads ab und organisieren das so, wie es für sich am besten passt. Ich muss auch sagen, ab und zu finde ich einen Tag Homeoffice auch ganz schön als ein bisschen Fokusarbeit, weil dann weniger Leute an die Türe klopfen, nils. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, da geht es um Flexibilität. Was wir haben, ist der Dienstag. Da sind eigentlich immer alle im Büro. Das ist auch mittlerweile schon ordentlich voll. Da haben wir nämlich auch unser wöchentliches Team Weekly. Das gibt es auch nur vor Ort in Präsenz.
Wie sieht's denn aus mit dem Sabbatical? Kann ich das bei euch machen?
Ich glaube, schlussendlich geht es darum zu verstehen, was genau hast du vor. Also ich würde jetzt zurückfragen, was ist denn genau dein Plan? Wann und wo und was würdest du machen wollen?
Ich würde noch mal gerne in Argentinien leben.
Für wie lange?
Vielleicht so 1,5 Jahre.
Und aber jetzt direkt oder?
Nö, wäre auch so in ein paar Jahren möglich.
Ja, in ein paar Jahren ist ja gut. Ich meine, man kann jetzt auch hier mal bei Blink starten, schauen, wohin es geht.
Aber ich sehe schon, das ist ein wichtiges Learning, glaube ich, was man von dir auch abgucken kann. Ich glaube, es ist einfach wichtig, sich über diese Fragen Gedanken zu machen, als Gründer oder als Teamleiterin, Teamleiter, um einfach eine klare Antwort geben zu können, weil du sagst ja auch, diese Fragen kommen.
Sabbatical hatte ich jetzt so noch nicht. Was wir hatten, sind Vacations oder ich möchte mal einen Monat nach Singapur oder so etwas. Aber es war alles gut möglich. Also das haben wir alles gut bestanden.
Ich meine, wenn ich mir jetzt dein Leben so angucke, und deine Karriere, dann habe ich ja auch nicht so den Eindruck, dass du so der Typ für die 4-Tage-Woche bist, sondern du hast immer viel Gas gegeben. Kindermoderator als Jugendlicher hast du schon gegründet und die größte Schüler- und Studentenzeitung der Schweiz aufgebaut oder Studierendenzeitung. Ist das auch was, was Bewerberinnen manchmal abschreckt?
Das ist eine gute Frage. Es gibt schon einige, die schauen sich meinen Lebenslauf vorher an, aber ich glaube, der Fokus liegt weniger bei mir als Person, sondern bei unserem Unternehmen, bei den Kolleginnen und Kollegen und bei unserem Produkt. Wir sind eine sehr product-driven Company, das heißt, die Mehrheit der Personen kommen wegen dem Purpose, wegen dem Produkt, da stehe ich nicht so wirklich im Vordergrund. Mich lernt man dann ja schon kennen.
Mhm. Aber du hast ja jetzt auch schon diesen Punkt Cultural Call, ne? Also es gibt einen Call, wo man die oder sich kulturell kennenlernt. Wie läuft denn das ab?
Da müssen wir herausfinden, ob du zu uns passt und wir zu dir. Das ist immer eine Gegenseite. Entscheidung. Und so ein Bauchgefühl, das kann sich ganz gut in einem 15-30 Minuten Call schon mal zeigen. Da geht es wirklich nicht darum, um dein Wissen zu testen oder so etwas, sondern es geht wirklich nur darum, wie denkst du, was motiviert dich, woher kommst du, warum hast du dich jetzt gerade bei Bling beworben, was sind deine Ziele, wie stellst du dir vielleicht auch dein nächstes Jahr vor, das möchten wir dort herausfinden. So ein bisschen Vibe-Check. Und wir erzählen da auch immer ganz viel von uns, weswegen sind wir so, wie wir sind und auch Firma, wie sind wir gewachsen, was haben wir vor. Geben wir immer schon einen ganz guten Einblick. Und danach gibt es immer die Entscheidung von unserer Seite, passt das, aber natürlich auch von deiner Seite her, ob du denkst, dass du zu Bling passt.
Und du sagst ja auch, ich meine, ihr könnt manchmal mit den Gehältern nicht ganz mithalten, das ist ja auch klar dann so als Start-up. Wie gehst du da mit deinen Mitarbeitenden ins Gespräch? Welche Argumente bringst du, wenn sozusagen du zum Beispiel mal nicht mithalten kannst finanziell?
Da ist auch wieder das Thema, wir sagen nicht einfach nur, wir können dir das so nicht bieten, sondern wir sagen ganz klar, was wir uns leisten können, weswegen wir uns das so leisten können. Und ich glaube, gerade im aktuellen Umfeld sieht man auch viele Startups, die haben immens hohe Gehälter bezahlt. Und wir sehen jetzt gerade, wie nachhaltig das war. Mhm. Und Leon und ich, beide Co-Founder, wir haben bisher eigentlich immer nur aus Eigenkapital gegründet. Bei Bling haben wir sehr namhafte Investoren und Investorinnen dabei, auch VCs. Und von dem her haben wir dann schon ein bisschen tiefere Geldbörsen. Aber es geht ja nicht darum, wir könnten theoretisch jeden Gehaltswunsch kurzfristig erfüllen. Die Frage ist, was können wir langfristig tun? Und ich glaube, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen einen nachhaltigen Arbeitsplatz und präferieren diesen über einem kurzfristigen Gambling. Und das merken wir schon. Und da sind wir einfach sehr transparent, auch was gerade unsere finanzielle Situation anbelangt, die sehr positiv ist, weil wir nicht auch ein Produkt haben, wofür Eltern auch bereit sind, Geld zu bezahlen. Deswegen sind wir da sehr gut aufgestellt. Und deswegen schaffen wir es ja auch gerade, so stark zu wachsen, während das andere Fintech die Türen schließen.
Und ich meine, so geht es ja nicht nur Gründerinnen und Gründern, auch Teamleiter haben ja in der Regel Budget zur Verfügung und das ist irgendwann mal erschöpft. Hast du noch ganz konkrete Tipps für so ein Gespräch?
Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, im Idealfall sprichst du die Gehaltserhöhung an und nicht der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin. Und es ist eventuell schon zu spät. Und ich glaube, was wir bei Bling haben, ist, wir haben monatliche Feedbackgespräche, die nennen sich One-on-One. Jedes Teammitglied bei uns hat ein monatliches Feedbackgespräch und da reden wir auch sehr transparent über diese Dinge.
Redet ihr sogar monatlich über Gehaltsthemen?
Wir reden jetzt auch nicht monatlich übers Gehalt.
Ja, glaube ich, möchte mich behalten.
Genau, jeden Monat 5%. Nee, das sicher nicht. Aber wir setzen tatsächlich OKRs bei jeder Person, Personal Goals. Und wir schauen schon, dass wenn die erfüllt werden, dass wir dann auch über die Zukunft sprechen. Und die Komponente, die wir natürlich bei Bling haben, ist, dass wenn du schon eine Zeit bei uns bist, da gibt es ja verschiedene Faktoren, dann hast du auch Zugang zum Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, wo wir einen klassischen WSOP aufgesetzt haben, der aber sehr mitarbeiterfreundlich ist. Und der hilft dir natürlich dann auch direkt am Erfolg des Unternehmens zu partizipieren. Was wir sehr gut machen, und ich glaube, das machen viele Startups immer wie mehr, aber früher insbesondere nicht, die heilen einfach mal, ohne die Stellenprofile klar zu definieren. Bei uns bekommst du immer vor dem Arbeitsvertrag ein Angebot, wo schon sehr genau deine Aufgaben stehen und deine Ziele. Du hast sogar dein eigenes Ziel schon im Offer drin. Von dem her, wir wissen sehr genau, weswegen wir die Person holen. Und es passiert nicht so, dass da eine neue Person auf der Fußmatte steht und dann fragen wir sich, was soll die nochmals genau tun? Wir sind kompakt für das, was wir tun. Haben wir ein kleines Team. Ich würde auch sagen, andere Unternehmen bräuchten dafür mindestens die dreifache Mitarbeiter. Von dem her, das sind wir sehr effizient. Und das liegt auch an ganz klaren Aufgabenbereichen und einer sehr guten Struktur. An der wir immer weiter arbeiten.
Kannst du da mal ein paar Beispiele, einfach weil ich in einer anderen Welt lebe?
Wenn wir jetzt begeistert sind von dir, du bist begeistert von uns, dann bekommst du nicht direkt den Arbeitsvertrag, sondern du bekommst ein Angebotsdokument. Da steht nochmals drin, hey, deswegen würden wir gerne mit dir zusammenarbeiten, das hat uns an dir gefallen. Das sind nochmals die Parameter, das ist dein Gehalt, das sind deine Urlaubstage, bla bla bla. Und dann steht da aber auch immer your mission. Und dann, wenn du zum Beispiel im Growth-Bereich arbeitest, ist da drin Bling, die bekannteste Family-Brand zu machen, wenn du Brand- und Marketing-Managerin bist. Wenn du im Support arbeitest, zweites ist es, die Kundenanfragen zu beantworten, so schnell, dass Kundenzufriedenheit hoch bleibt, der 4,8 Stern, so in die Richtung. Und das setzt natürlich den Ton. Du weißt direkt, deswegen bist du hier. Und davon bin ich ein sehr großer Fan von diesem Dokument, weil es setzt schon mal einen Anker. Und es gibt auch Struktur in einem Umfeld, wo natürlich auch häufig nicht so viel Struktur vorhanden ist oder auch eine Struktur zuerst mal entstehen muss. Das ist ja ganz, ganz klar. Ich meine, wir haben uns mehr als verdreifacht. Was jetzt hier alles so picobello klingt, ist natürlich auch immer sehr viel Learning by Doing. Und da brauchst du noch ein Team, was bereit ist, das selbst anzulegen. Und wenn es mal merkt, da fehlt eine Struktur, dann auch proaktiv selbst eine Struktur zu etablieren.
Ich finde, es ist ein ganz faszinierenden Gedanken, einfach so früh darüber in Dialog zu gehen und schon nochmal klar zu fokussieren, nicht nur, was ist dein Arbeitsbereich, sondern was ist das Ziel. Und auch dieses Dokument klingt für mich sehr ein bisschen umfangreicher, als ich das so gewohnt bin. Also nicht einfach so ein schnöder Arbeitsvertrag, der da rausgeschickt wird.
Das kommt dann in Schritt 2, haben wir dann schon Arbeitsverträge.
Aber sag mal, in Schritt 1, also da wird man da auch freundlich begrüßt oder kriegt man da noch irgendwas mitgeschickt, einen Kugelschreiber oder was, wie ist dieses Begrüßung?
Ja, also ich glaube, den Kugelschreiber kann ich mir sparen. Das ist etwa gleich peinlich wie der Obstkorb.
Leute, schmeißt sofort die Kugelschreiber weg. Die Gen Z möchte keine Kugelschreiber.
Also ich glaube nicht, dass man wegen einem Kugelschreiben dann unterschreibt. Sagen wir es mal so. Man unterschreibt vielleicht dann mit dem Kugelschreiber, aber nicht wegen dem Kugelschreiber. Es geht wirklich einfach darum, abgeholt zu sein und zu verstehen, das, was jetzt hier bevorsteht, das wird groß, das wird cool und ich bin Teil davon. Das möchten wir damit vermitteln. Natürlich gehört dazu auch ein Gespräch. Nachdem du das Angebot bekommen hast, rufen wir dich eigentlich immer an. Und das ist schon auch ein schöner Moment für uns. Ich meine, natürlich jetzt mittlerweile haben wir irgendwie gefühlt 3-4 neue Personen bei uns im Team jeden Monat. Aber es gab noch Anfangszeiten, wo gerade diese First Hirings super kritisch waren und wo man da auch wirklich sehr viel Risiko eingegangen ist, indem dass man bestimmte Personen eingestellt hat. Und dann war das auch ein gegenseitiges Miteinander natürlich da zu wachsen.
Ich will auch nochmal zurück doch auf den Bewerbungsprozess kommen. Lässt du dir überhaupt noch sowas wie ein Anschreiben geben?
Das kann man hochladen. Ich persönlich mag Anschreiben, weil es mir ein ganz gutes Gefühl gibt, weshalb bewirbt sich die Person. Ist mir dann fast wichtiger als der Lebenslauf. Der Lebenslauf ist uns sowieso meistens nicht so wichtig. Er wird jetzt so ein Stück weit wichtiger mit auch mehr Verantwortung. Scheinbar schon aktiver drauf als auch in der Anfangszeit. Auch so eine sehr bewusste Entscheidung. Aber ich freue mich immer über ein schönes Anschreiben. Das macht es danach für mich direkt wieder emotional und zeigt die Verbundenheit mit der Person, mit dem Unternehmen.
Und aus einer aktuellen Ausschreibung hat mir vor allem der folgende Satz gefallen. Das ist, glaube ich, fast der letzte. Wenn du bis hierhin gelesen hast, bist du wohl interessiert und das ist gut so, denn wir möchten dich kennenlernen und freuen uns auf deine Bewerbung. Gerne auch via E-Mail, LinkedIn oder unsere Website. Hauptsache, du meldest dich.
Das ist wichtig. Das ist der allerwichtigste Punkt. Mhm. Das ist wie bei uns im Marketing. Der wichtigste Punkt ist, dass eine Person unsere Bling-App herunterlädt. Danach haben wir die Person eigentlich begeistert häufig. Und im Bewerbungsprozess, ich meine, wie sollen wir die Person kennenlernen, wenn sie uns nichts schickt? Das ist so wichtig. Sei das, dass sie jemandem von unserem Team eine Kontaktanfrage schickt auf LinkedIn und einfach mal schreibt, hey, darf ich mal vorbeikommen zum Kaffee? Oder dann eben direkt eine Bewerbung schickt. Hauptsache, die Personen kommen in Kontakt mit uns und Hauptsache, wir können uns gegenseitig ein Bild machen.
Mir ist auch aufgefallen, dass ihr viele Emojis verwandt habt in der Ausschreibung.
Es hat sehr gut funktioniert. Tatsächlich, wir testen ja immer viel. Also was wir auch machen ist, darf man jetzt gar nicht zu laut sagen, aber wir machen ja auch für eine Stelle machen wir mehrere Stelleninserate, weil wir dann mehrmals bei den Plattformen erscheinen, vielleicht auch unter anderen Suchbegriffen. Und da machen wir schon eine Art auch A-B oder haben wir auch so eine Art A-B-Testing gemacht, was funktioniert am besten, welche Bilder, welche Ansprachen, welche Purposes. Einfach um auch so, weil wir dann natürlich aus unserem Alltagsgeschäft genau diese Prozesse auch gewohnt sind, immer zu optimieren, immer zu schauen, wie können wir noch besser Werbung machen. Das ist ja auch ein Stück weit im ersten Schritt der Fall. Du musst ja Werbung machen für dich als Arbeitgeber. Es baut natürlich auch dann gleich wieder so diese Hürde ab. Ich bewerbe mich jetzt dort und dann kommt so ein Prüfungsprozess. Das ist ja nicht so, wie Bling funktioniert. Bling ist, wir möchten dich kennenlernen. Mhm. Wir schauen, ob das passt und ob du die richtige Besetzung bist für diese aktuelle Aufgabe und für die aktuelle Stage, in der wir drin sind.
Hürde ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Du hast ja mehrfach auch das Thema Diversity schon angesprochen und dass dir das wichtig ist und dass ihr das auch braucht. Wie sorgst du dafür, dass sich eben nicht nur High-Performer von Elite-Unis bei dir bewerben, sondern auch vielleicht Menschen mit anderen Hintergründen? Habt ihr da in der Ausschreibung oder in der Suche, hast du da Tipps, die du teilen kannst?
Also ich glaube, das hat sich bei uns immer ganz gut entwickelt. Für uns war das eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, wäre es nicht so, wären wir alarmiert oder wären wir unzufrieden. Und es hat sich ja immer ganz gut entwickelt. Wahrscheinlich auch, weil wir seit einem Jahr eigentlich erst so richtig hiren und ich da auch das, ich sage mal, die Basis schaffen konnten, wie wir das machen möchten. Und dann sehr stark geschaut haben, dass auch die ersten Teammitglieder sehr menschlich stark sind und sehr starke Social Skills haben. Und damit dann natürlich auch ein Arbeitsumfeld schaffen, wo sich jede Person, egal welches Geschlecht, egal welche Herkunft, egal was auch immer, wohlfühlt. Und das ist so unglaublich wichtig. Wie gesagt, der Schlüssel zum Erfolg ist ein diverses Team, gerade wenn man als Unternehmen so viele diverse Zielgruppen hat wie wir. Das merken wir auch, wir machen ja schlussendlich eine Finanz-App für die ganze Familie. Schon allein, wir merken, wie konservativ geprägt der Begriff Familie ist und wie der gar nicht mehr mit der Realität übereinstimmt. Also da merken wir, da muss noch so viel mehr geschehen in der Gesellschaft und da müssen auch wir als Unternehmen unsere Rolle übernehmen und uns auch jeden Tag kritisch hinterfragen. Und das ist ja auch etwas, was ich mir gewohnt bin. Wenn du nicht immer sehr jung bist für das, was du machst, so im Durchschnitt, dann bekommst du nicht immer viele Vorbehalte und dann musst du dich auch immer beweisen. Und unser Ziel ist, dass sich bei uns niemand beweisen muss aufgrund seines Alters oder seiner Herkunft oder was auch immer. Das sollte kein Grund sein, weshalb du dich zusätzlich beweisen musst, sondern das ist etwas, was wir schätzen und etwas, was für uns eine Selbstverständlichkeit ist.
Ja, sehr spannend. Vielleicht doch mal gerichtet an Führungskräfte, die jetzt sagen, hey, ich hätte Lust davon, was umzusetzen. Was würdest du sagen, was wären so deine wichtigsten Tipps, was man jeder und jede als Führungskraft selbst sofort angehen kann?
Also wenn wir jetzt mit Recruiting beginnen, die Gespräche sind unglaublich wichtig. Ich glaube, gerade die großen Unternehmen, die haben häufig gar nicht so ein Problem mit den Bewerbungen, weil sie halt so groß sind, gibt es eigentlich schon immer genügend Bewerbungen. Das heißt, es gibt so einen Ankerpunkt, um irgendwo mal zu beginnen. Da muss man sich halt wirklich überlegen, sind die Bewerbungsprozesse, so wie wir sie haben, noch zeitgemäß, respektive begeistern die? Können wir da begeistern? Können wir da ein authentisches Bild von uns vermitteln? Oder ist es halt Bullshit-Bingo? Und das sollte Nummer
eins. Sag nochmal alle Bullshit-Bingos, was du als Bullshit empfindest. Das ist ja vielleicht auch wertvoll.
Ja, die ganzen Füllworte ohne irgendeinen Punkt dahinter und dass du zuerst, also dass du sehr lange nur mit HR-Personen sprichst, ohne mit deren tatsächlichen Kolleginnen und Kollegen, die dann wirklich auch sagen können, wie das genau ist. Für mich wären das typische Warnzeichen.
Und sowas wie, was man ja auch gerne reinschreibt, keine Ahnung, Bus- und Bahnticket ist inklusive, Kantine, Obstkorb. Was würdest du da noch reinschreiben und was nicht?
Also der Punkt ist, ich glaube, ein großer Vorteil eines Corporates ist, dass es sich all diese Benefits leisten kann. Ich bin einfach immer noch überzeugt, dass die Benefits dann schlussendlich nicht die Punkte sind, weshalb ich da unterschreibe oder dort oder vor allem auch bleibe, weil ein Benefit kann dir grundsätzlich jedes Unternehmen bieten. Das ist schlussendlich dann eher die Thematik, wie fühle ich mich wohl, wie kann ich mich da integrieren und nach welche Wachstumskurve sehe ich da. Und da geht es wirklich um Begeisterung und da muss natürlich, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass du mit den Personen sprichst, möglichst früh, mit denen du auch zusammenarbeiten wirst. Und von denen wird es maßgeblich abhängig sein, ob du begeistert bist oder nicht.
Also Recruiting, das Team reinholen in den Bewerbungsprozess. Hast du noch einen Punkt? Ich hatte den Eindruck, ich hatte dich gerade unterbrochen, weil ich aber genau wissen wollte, was ich jetzt bei meiner nächsten Ausschreibung streichen muss oder nicht.
Ja, und ich glaube, offen, transparent sein, begeistern und sich überlegen, wie kann ich da eine Beziehung aufbauen, weil es ist schlussendlich sind Relationships. Also wenn man sich eine so große Beziehung, die man eingeht, wenn man bei einem Arbeitgeber beginnt, man verbringt da sehr viel Zeit, man gibt da so viel Lebenszeit und Leidenschaft rein. Es ist eine gegenseitige Beziehung und die braucht auch Arbeit, also wie jede Beziehung, und zwar von beiden Seiten, aber auch insbesondere vom Arbeitgeber. Und da muss man schon auch gut schauen. Ich glaube, das ist auch eine Gefahr, da ertappe auch ich mich immer mal wieder darin, dass es läuft so viel, gerade wenn du auch noch Recruiting und HR so ein Stück weit selbst machst, du hast so viele Themen und das ist so wichtig, dass du das nicht vergisst und da auch eine Priorität gibst und dir da auch wirklich die Zeit nimmst für diese One-on-Ones, dir die Zeit nimmst für diese wirklich auch Gespräche auch mal außerhalb des Büros, vielleicht auch mal gemeinsam spazieren. So wichtig. Und man ist sehr schnell in der Versuchung zu sagen, ja, machen wir es dann nächste Woche irgendwann oder machen wir es dann und dann. Das passiert so schnell, weil es passiert so viel. Und das ist, glaube ich, vor allem ein Startup-Thema. Bei Corporates, du hast diese ganzen Personen, du hast diese ganzen Strukturen, die kannst du nutzen, um genau das zu machen. Da hast du eigentlich einen riesen Vorteil gegenüber uns. Du hast nämlich echt genug Kapazität.
Ich habe noch drei Fragen für den Abschluss für eine neue Rubrik, die ich eingeführt habe, wegen einer guten Empfehlung. Und meine erste Frage lautet, welches Buch hast du am meisten verschenkt?
Tatsächlich verschenke ich sehr viele Kinderbücher, immer noch. Mein letztes Startup war ein Medienunternehmen. Wir haben sehr viele Kinderbücher auch gemacht und co-lizenziert, von dem her sehr viele Kinderbücher. Und eines nicht von uns, aber eines, was ich doch immer sehr gerne verschenke, gerade auch an neu gewordene Familien und Kinder, ist es schon Pippi Langstrumpf.
Und was hast du zuletzt für dich selbst gekauft oder entdeckt, was deinen Alltag ein bisschen besser macht?
Ich kaufe mir wahnsinnig wenig. Ich habe nie Zeit, um irgendwas einkaufen zu gehen. Das habe ich von Leon, meinem Co-Founder, der hat Loom entdeckt, das ist ein Screen-Recording-Tool, das nutzt er schon länger und nutze ich jetzt auch aktiv, wo du halt gerade auch sehr einfach über Themen rübergehen kannst, Feedback zu Präsentationen gibst, das spart dich sehr viel Zeit, weil du so die Meeting-Zeit reduzieren kannst, nach Orts- und Zeit unabhängig da Feedback geben kannst. Ich glaube, Loom war eine sehr, sehr gute Investition.
Und was ist das schönste Geschenk, was du im letzten Jahr bekommen hast?
Jetzt muss ich schauen, dass ich da niemand beleidige, Person, die irgendwie ein sehr schönes Geschenk gemacht hat. Ah, tatsächlich auf letzte Weihnachten, das hat mich wahnsinnig gefreut. Wir haben solche, das passt jetzt auch nochmals ganz gut zum Thema HR, wir haben solche Briefe gemacht, die waren so verschlossen, so als Teil des Fichtelns. Da hast du zu jeder Person etwas aufgeschrieben, was dir sehr an dir gefällt oder was du sehr schätzt. Und dieser Brief, der war schon sehr, sehr, sehr schön.
Gibt es einen Satz, den du daraus teilen würdest oder ist es dir zu persönlich?
Das ist datenschutzmäßig höchst fragwürdig.
Lieber Nils, schön, dass du heute da warst. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ist immer sehr schön hier in Hamburg.
Das war Nils Feigenwinter. Und was ich mitnehme, sind vor allem seine Impulse zu den Themen Klarheit und klarer Kommunikation von Möglichkeiten, aber eben auch von Grenzen. Ich selbst bin jetzt 45 Jahre alt und ich merke immer wieder, dass es in meiner Generation durchaus manchmal so eine Entrüstung gibt, wenn jüngere Menschen selbstbewusst nach einem Sabbatical oder einer Gehaltserhöhung fragen, vielleicht schon im ersten Halbjahr, so nach dem Motto, also das hätte ich mich ja damals nicht getraut. Und bei solchen Gedanken ertappe ich mich manchmal auch, ganz klar. Meine persönliche Erfahrung als Chefin ist, ja, jüngere Menschen fragen heute häufiger und das finde ich ehrlich gesagt super. Die können aber auch ganz gut damit leben, wenn ich Nein sage und das transparent mache und erkläre, warum ich ihr Anliegen ablehne. Das erfordert von uns als Führungskräften aber eben genau das, dass wir uns Gedanken machen. Was finden wir okay? Was finden wir nicht okay? Welche Anforderungen haben wir als Team? Wir müssen das begründen können. Wie immer verlinke ich euch Tipps und Artikel zum Thema in den Shownotes. Und noch eine kleine Notiz am Rande. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass Nils und ich Gen Z bzw. Gen Z gesagt haben, also einmal britisch und einmal amerikanisch ausgesprochen. Meine Kollegin Finja hat das mal für euch recherchiert. Wo kommt die unterschiedliche Betonung eigentlich her? Die Nutzung von sie statt Z kam wohl zum ersten Mal im 17. Jahrhundert auf, auch schon in Großbritannien und wurde dann, so wird es jedenfalls vermutet, von den US-Kolonien benutzt, um sich zu distanzieren. Habt ihr vielleicht mal eine schöne kleine Anekdote für die nächste Party? Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Mareike Heinz und Luca Ziemack und natürlich auch bei euch fürs Zuhören bis zum Schluss. Ich hoffe, wir hören uns in 2 Wochen wieder.